Willkommen beim Adi-Podcast, deinem Kanal rund um Adipositas und deren Therapie. Ob du selbst betroffen oder als Mediziner in der Behandlung engagiert bist, hier findest du wertvolle Einblicke und praxisnahe Informationen. Und hier kommen deine Gastgeber vom Adipositas Zürich Team, Professor Dr. Dr. Marco Büter, Professor Dr. Med Andreas Thalheimer und Tariq Abunay.
Ja, hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres Adi-Podcast. Mein Name ist Marco Büter, ich bin bariatrischer Chirurg hier im wunderbaren Spital Männedorf direkt am Zürichsee und stolzer Mitbegründer der Praxis Viscera Med. Wie immer bin ich heute nicht alleine, sondern werde begleitet von meinen außergewöhnlich gut aussehenden, kreativen, wortgewandten und eloquenten Partnern. Das wäre zum einen Andreas Thalheimer.
Hallo ihr Lieben an den Endgeräten, ich freue mich wieder dabei zu sein.
Und Tariq Abunay.
Ich freue mich auch riesig hier zu sein. Wir
freuen uns noch viel mehr über unseren heutigen Gast. Das ist Martin Hilpert. Martin ist Endokrinologe und wird in Kürze oder hat vor kurzem im HOTZ, im Hormonzentrum Zürich, eine Adipositas-Sprechstunde begonnen und möchte dort ein Adipositas-Zentrum aufbauen, das sehr eng mit uns zusammenarbeitet, sowohl mit der Praxis als auch mit dem Spital Männedorf. Und jetzt geht's direkt zur Sendung.
Tim Hilpert, mein Name. Wie man vielleicht relativ schnell hören kann, komme ich auch aus Deutschland ursprünglich. Hab dort in Köln studiert, habe auch meine Doktorarbeit tatsächlich im Bereich Adipositas-Prävention geschrieben, zusammen mit der Sporthochschule Köln, damals in der Kinderkardiologie. Und nach einigen Jahren in der internistischen und auch Intensiv- und Akutmedizin bin ich dann nach Bern gewechselt, um dort mich oder den Facharzt machen zu können in der Endokrinologie. Bin auch Ernährungsmediziner als weiteren Schwerpunkt und war eben zuletzt im Bern am Inselspital oberärztlich tätig. Und jetzt gibt es einen Wechsel für mich und zwar eigentlich bald, und zwar Anfang Juni, in Zürich am Hormonzentrum Zürich an, dort auch als leitender Arzt und werde eben dort ein Adipositas-Zentrum aus- bzw. aufbauen in Kooperation, wie schon gesagt, mit euch.
Ja, Martin, schön, dass du da bist. Sag mal, der Begriff Dumping, was bedeutet der überhaupt?
Also zunächst nochmal herzlichen Dank für die Einladung natürlich. Dumping kann man ins Deutsche so ungefähr mit Sturzentleerung übersetzen. Und das bezieht sich letztlich darauf, dass der Nahrungsbrei, also das, was man gegessen hat, eben zu schnell in den Dünndarm übergeht.
Also das ist also ein Zustand, der auf der neuen Anatomie, die wir im Rahmen der Operation, zum Beispiel einer Magen-Bypass-Operation, geschaffen haben, entsteht.
Ja, genauso kann man das erklären und natürlich seid ihr die Spezialisten, was genau verändert wurde. Es gibt auch verschiedene Faktoren, die letztlich dazu beitragen. Und das eine ist zum Beispiel beim Bypass, man hat den sogenannten Pylorus, das ist der Magenpförtner, der normalerweise dafür zuständig ist, den Speisebrei eben geordnet und nicht alles auf einmal in den Dünndarm abzugeben, und der wird ja umgangen beim Magenbypass.
Ja, genau, da wird ja der Dünndarm an den kleinen Magenpouch, dieser kleinen Magentasche, angeschlossen. Und alles, was wir essen, das wissen wir ja von diversen Röntgenaufnahmen, es ist ja auch Teil der Wirkung, der gewollten Wirkung, ist, dass der kleine Magen keine Speicherkapazität mehr hat, sondern dass das, was gegessen wird, mehr oder weniger unverdaut in den Dünndarm gelangt, in die sogenannte alimentäre Schlinge. Und dann dafür sorgt, dass die Signale, die der Darm ans Gehirn schickt oder an was für Organsysteme auch immer, verändert werden. Also könnte man sagen, dass Dumping entsteht, wenn der Bypass zu gut funktioniert, wenn die Nahrung zwar schnell, aber ein bisschen zu schnell in den Dünndarm gelangt.
Genau, so könnte man das vielleicht beschreiben, aber es hängt auch sehr stark davon ab, was und wie gegessen wird. Da kommen wir vielleicht später noch im Detail dazu, auch wenn es dann um die Therapie oder Ernährungstherapie geht.
Das heißt aber, wenn wir darüber sprechen, dass Dumping direkt mit der veränderten Gastrostomie zu tun hat, dass das kein spezielles Problem für Adipositas-Operationen ist. Also wenn ich das dann so richtig verstehe, kann man ja das ja auch bei allen anderen Operationen sehen, bei denen die Anatomie von Magen und Zwölffingerdarm verändert ist. Das heißt, immer dann, wenn der Magenausgang aufgrund der Operation, zum Beispiel bei Magenkrebsoperation oder bei, früher haben wir das ja deutlich öfters gemacht, bei Operationen zur Behebung von chronischen Magengeschwüren. All das sind Operationen, bei denen der Magenausgang ja umgangen wird. Auch da kann es Dumping geben. Ist das so richtig, Martin?
Das ist absolut korrekt. Wobei ich muss sagen, zahlenmäßig die häufigsten 10 Patienten, die ich gesehen hatte, da war tatsächlich dann postbariatrisch, aber natürlich auch bei anderen Tumoroperationen und Ähnlichem, genau.
Der Andi wollte dir jetzt etwas in den Mund legen. Hast du das hast gemerkt, ne? Sehr, sehr gut umschifft.
Was wolltest du ihm denn in den Mund legen? Weiß ich auch nicht jetzt. Ein Stück Schokolade. Dumpinggefahr. Okay, also offensichtlich hat die veränderte Anatomie des Magen-Darm-Traktes damit zu tun, dass Patienten, bei denen der Magenpförtner nicht mehr dafür sorgen kann, dass der Speisebrei portioniert in den Zwölffingerdarm und dann später gelangt. Ein langer Satz, Schachtelsatz, den habe ich jetzt. Jetzt habe ich das Ende verpasst. Also dann entsteht also Dumping. Wie spüren Patienten das denn? Also Dumping ist ja ein Begriff, den wir in unserer Sprechstunde also jeden Tag hören, dauernd hören. Häufig im korrekten Zusammenhang, manchmal auch nicht. Und man hat oft den Eindruck, dass selbst Kollegen von uns immer noch nicht genau wissen und verstanden haben, was denn dieses Dumping jetzt überhaupt ist. Also das ist jetzt also nicht eine große Dumping-Tonne, in das alles reingeschmissen wird, was wir nicht verstehen. Aber was ist Dumping aus deiner Expertensicht, Martin?
Genau, so was man sicherlich unterscheiden muss. Aber es gibt auch zwei verschiedene Formen davon. Das eine wäre das frühe, das andere das späte Dumping. Wobei wir heutzutage beim späten Dumping, um so ein bisschen die Pathophysiologie exakter zu beschreiben, eher von postbariatrischer Postprand- oder postprandialer Hypoglykämie sprechen. Das heißt also, dass nach dem Essen beim Spätdumping es zu Unterzuckerungen kommen kann.
Aber nur dann. Also man muss essen, um in diese postprandiale Hypoglykämie zu kommen, richtig?
Das ist richtig. Wenn Unterzuckerungen auftreten und die eher unabhängig vom Essen sind, dann müssen wir als Endokrinologen uns ganz gut überlegen, ob es nicht vielleicht andere Ursachen dafür gibt. Das ist dann,
ich weiß es, das ist scheiße.
Ja, genau.
Aber jetzt sag mal, darf ich da noch sagen oder nicht? Ein Insulinom.
Das ist eine, genau.
Wow. Ja, ich fühle mich schon fast so wie so ein bisschen im Medizinstudium jetzt, aber ich höre jetzt die ganze Zeit Patienten essen und haben plötzlich eine Unterzuckerung. Das macht ja irgendwie keinen Sinn. Ist
aber nur beim Typ 2.
Ist ja paradox. Kannst du das ein bisschen genauer erklären, insbesondere für unsere betroffenen Hörerinnen und Hörer? Ich übernehme jetzt mal die Funktion von Tarek.
Fragst du mich das? Soll ich das erklären?
Ich bin auf dieser Gasse. Martin soll das mal machen, lieber.
Genau.
Der kennt sich ja aus.
Wenn man vom Spätdumping.
Mansplain, das dann nachher noch.
Ganz gerne ergänzen. Wir können gerne ergänzen. Ihr seid ja auch die Spezialisten für dieses Thema.
Aber nur das Gleiche wie du, nur in anderen Worten.
Genau. Wenn man vom Spätdumping oder eben von diesen postprandialen Hypoglykämien, also Unterzuckerungen nach der Nahrungsaufnahme spricht, dann kann man das letztlich so erklären, dass der Speisebrei, wie wir vorhin uns schon angeschaut hatten, eben zu schnell in den Dünndarm gelangt. Ganz extrem wäre das zum Beispiel, wenn man Süßgetränke zu sich nimmt, also Säfte oder Cola unverdünnt, wo dann natürlich das noch viel schneller da durchrauscht. Und eben durch diese veränderte Anatomie, durch die veränderte Dynamik kommt es letztlich zu einem sehr schnellen Blutzuckeranstieg erstmal, also eine Hyperglykämie, ein Anstieg. Und dann gibt es eigentlich physiologische Mechanismen, verschiedene Hormone, die dann ausgeschüttet werden, die dann sekundär eine verstärkte Insulinsekretion verursachen. Das ist der sogenannte Incretin-Effekt. Und das ist aber in diesem veränderten Anatomie ist das Überschießen. Das heißt, es wird dann zu viel Insulin produziert, was wiederum dazu führt, dass die Blutzucker, dass der Blutzucker in die Zellen hineingeschoben wird und dann es letztlich zu einer Unterzuckerung kommt. Also das ist wie so eine kleine Achterbahn. Es geht erst steil nach oben mit dem Blutzucker. Wir können nachher noch so ein bisschen drüber sprechen, wie man das dann auch diagnostiziert und gut beobachten kann. Und dann kommt es zu einem starken Abfall und letztlich zur Unterzuckerung, was dann auch dann Symptome macht. Genau.
Jetzt habe ich bisher tatsächlich nie ganz verstanden, warum es zu diesem überschießenden Effekt kommt. Unser Körper ist doch sehr, sehr gut darauf ausgerichtet, sich selbst, was den Blutzuckerspiegel angeht, sehr gut zu regulieren. Jetzt sind ja die Patienten, die so einen Magenbypass haben, nicht plötzlich gestört in ihrem Glukosestoffwechsel, Zuckerstoffwechsel. Trotzdem kommt es aber zu einer überschießenden Antwort, wie du sagst. Warum kann es der Körper dann nicht so regulieren, dass es eben nicht eine überschießende Antwort gibt? Ich verstehe schon, dass der Blutzuckerspiegel, gerade wenn man Süßgetränke zu sich nimmt, sehr schnell, sehr steil ansteigt. Kapiere aber nicht genau, warum es dann plötzlich zu so einer überschießenden Insulin-Inkretin-Antwort kommt.
Vielleicht fangen wir ein bisschen noch ein Stückchen weiter vorne an. Und zwar, was ganz wichtig ist, dass dieses Spätdarmige und diese Unterzuckerungen in der Regel nicht sehr kurz nach der OP, sondern eher so 1 bis 3 Jahre danach auftreten. Wenn schweres Übergewicht vorliegt, dann ist in der Regel oder häufig auch eine sogenannte Insulinresistenz vorhanden, vielleicht auch schon ein Typ-2-Diabetes. Das heißt, der Körper muss mehr Insulin aufbringen, um überhaupt den Blutzucker in die Zellen hineinzubringen. Die Patienten haben häufig auch Diabetes-Medikamente. Und wenn ihr jetzt die OP durchgeführt habt, dann im Verlauf das Gewicht relevant runtergeht, dann wird die Insulinresistenz weniger oder aber die Insulinsensitivität wird besser. Das heißt, das ist eigentlich ein gewollter Effekt. Wir können dann von endokrinologischer Seite Schritt für Schritt auch die Diabetes-Medikamente, sei es Insulin, sei es andere Medikamente, eben reduzieren oder vielleicht sogar ganz absetzen, was natürlich sehr wünschenswert ist. Aber im Verlauf kann es dann eben dazu kommen, dass das Spätdumping dann auftritt. Was man beobachtet, ist auch in der Diagnostik ist das relevant. Es gibt Gegenspielerhormone vom Insulin. Also zum einen zum Beispiel das Glucagon, was dazu führt, dass der Blutzucker eher gesteigert wird. Und da ist beispielsweise die Glucagon-Gegenregulation häufig nicht adäquat. Das heißt, da wird zu wenig von ausgeschüttet oder aber Insulin wird zu viel ausgeschüttet und dann zu wenig schnell wiederum abgebaut. Und dann hat man so ein Missverhältnis letztlich von tiefem Blutzucker bei trotzdem hohem Insulin, bei aber zu niedrigem Glucagon. Und das ist das, was man zum einen messen kann, auch als Diagnostikum nachher benutzen kann. Genau, letztlich erklärbar, aus meiner Sicht am ehesten eben durch die veränderte Anatomie und dann längerfristig durch die Veränderung der auch Insulinresistenz, was das dann zum Vorschein bringt, könnte man sagen.
Was passiert denn beim Patienten bei diesem Dumping? Wie äußert sich das? Wie merkt er das?
Wie merkst du das denn? Hattest du schon mal ein Dumping?
Also ich glaube nicht, aber in den Selbsthilfegruppen kommt das Passwort Dumping. Also ich nenne es Passwort, weil oft schildern Patienten irgendwelche Auffälligkeiten und alle nicken verständnisvoll und sagen, ja, Dumping, das ist Dumping. Ne? Ich habe Haarausfall, ja, das ist Dumping. Ne? Also deswegen interessiert mich besonders und wahrscheinlich auch viele Zuhörerinnen und Zuhörer, wie merke ich das als Patient und wie äußert sich das?
Sehr wichtige Frage, vielen Dank. Und zwar vor allem, weil die Symptome häufig nicht so eindeutig sind, oder? Und es doch auch immer wieder Patienten gibt, die so eine gewisse Odyssee durchlaufen, verschiedene Ärzte aufsuchen und Beschwerden schildern, aber man nicht so richtig das eingeordnet bekommt. Ich beziehe mich jetzt nochmal auf das Spätdumping. Wenn wir noch Zeit haben, können wir noch über das Frühdumping sprechen später. Symptomatik der Unterzuckerung, das ist so das, was die uns in der Diabetestherapie zum Beispiel, unabhängig jetzt von diesem Thema, natürlich relevant ist, wenn die Patienten mit Insulin therapiert werden zum Beispiel. Man unterscheidet so 2 verschiedene Arten von Symptomen. Das eine ist sind die sogenannten autonomen oder adrenergen Symptome. Und zwar ist es so, dass wenn der Blutzucker sinkt, dann schüttet der Körper schon bestimmte Hormone. Da gehört zum Beispiel Cortisol dazu, da gehört Adrenalin, Noradrenalin aus den Nebennieren dazu.
Stresshormone
aus, genau, um letztlich diese Unterzuckerung, die ja gefährlich ist oder gefährlich sein kann, entgegenzuwirken. Und das ist also wie so eine Sympathikus-Aktivierung. Sympathikus, Kampf und Flucht, oder? Das sympathische Nervensystem hat man sicherlich schon mal gehört. Und was man dann merkt aufgrund von diesen adrenergen Symptomen, sind so Dinge wie starkes Schwitzen, Zittern, innere Unruhe, Angst, vielleicht auch Reizbarkeit. Das sind so Symptome aus dieser Richtung. Das ist das eine. Und dann auf der anderen Seite ist dann, wenn es wirklich zu einem relevanten Glukosemangel im Gehirn kommt, das sind dann die Neuroglykopen-Symptome oder wirklich die Glukosemangelsymptome. Das sind so Dinge wie Hunger, die man verspüren kann, Müdigkeit, vielleicht auch Verwirrtheit. Und wenn das dann eben weiter fortschreitet, Sprachstörungen, Koordinationsstörungen, in den ganz, ganz schlimmen Fällen, theoretisch kann es auch wirklich zum Krampfanfall oder zur Bewusstlosigkeit kommen in diesem Rahmen. Genau. Wobei man vielleicht sagen muss, also wir wollen den Patienten jetzt keine Angst machen, so schwere Symptomatik nach bariatrischen Operationen sind wirklich äußerst, äußerst selten. Genau.
Wie häufig ist denn Dumping? Du sagst äußerst selten für die schwere Symptomatik. Wir hören sehr, sehr oft Dumping bei unseren Patientinnen und Patienten. So aus deiner Expertensicht, wie häufig würdest du, sagen wir jetzt mal bei 100 operierten Magen-Bypass-Patienten 2 Jahre nach der Operation erwarten, dass du Dumping diagnostizieren kannst, Spätdumping?
Also die Literatur ist sich da nicht so ganz einig zu diesem Thema, muss man sagen. Man findet verschiedene Zahlen und dann auch verschiedene Zahlen abhängig von der Operationsart, die gemacht wurde. Teilweise wirklich bis zu 30%. Ich würde sagen eher weniger und vor allem deutlich eher weniger mit den, sag ich mal, etwas moderneren OP-Techniken. Vielleicht ein kleines bisschen.
Darf ich da nochmal kurz fragen, was haben die OP-Techniken damit zu tun? Kannst du das beantworten, Marco? Ich weiß es wirklich nicht. Also eine modernere OP-Technik bedeutet ja genauso, dass wir den Magenausgang umgehen. Es gibt ja noch Modifikationen, ja. Es gibt den primären, also den klassischen Standardmagenbypass, der sicherlich mit die höchste Inzidenz an Dumping hat. Schlauchmägen eben nicht, weil da der Pylorus noch dabei ist. Omega-Loop-Magenbypass wird auch deutlich weniger beschrieben. Und dann diese anderen Verfahren, über die wir in der Folge mit dem Gerhard Prager auch geredet haben, SADIS, biliopankreatische Diversion. Man muss ja sagen, dass viele von diesen operativen Techniken auch entwickelt worden sind, um Wege zu finden, um diese schnelle Passage so zu erhalten, dass die hormonelle Antwort erhalten bleibt, die Appetit reduziert, Hunger kontrolliert, aber gleichzeitig nicht diese überschießenden Unterzuckerzustände entstehen. Das war ja zum Beispiel der Grund, ein BPD zu machen, also eine biliopankreatische Diversion, wenn man einfach dafür sorgen wollte, dass noch der Pylorus dabei ist. Ja. Also BPD, DS, genau genommen. Also ich würde gern diesen Punkt, den du gerade gesagt hattest, noch aufgreifen, weil es ist eigentlich tatsächlich fast nicht möglich, aufgrund der Literatur zu sagen, wie hoch die Inzidenz ist, also die Häufigkeit, weil, und das musst du gleich kommentieren beziehungsweise mich korrigieren, ist ja weltweit keinen Konsensus gibt, wie man Dumping überhaupt diagnostiziert. Es gibt ein paar Fragebögen, die auf verbale Rückmeldungen der Patienten beruhen, was in der Regel immer sehr ungenau ist. Wie ist da der Stand der Dinge? Was ist der Konsens weltweit in der postbariatischen Betreuung zur Diagnostik des Dumping?
Genau, es kommt so ein bisschen drauf an, wann man anfängt, die Publikationen zu lesen. Es gab 2020 eine größere Arbeit, wo verschiedene Experten eben ihre Meinung zusammengetragen haben, was auch recht wertvoll war. Und dann in Folge findet man verschiedene andere Publikationen, die das aufgreifen. Damals war noch nicht so en vogue, könnte man sagen, die Screening-Diagnostik mit dem mit einem Glukosesensor. Also das eignet sich auch nicht, um da wirklich die Diagnose zu stellen, aber zumindest mal hat man dann, wenn der Verdacht besteht, schon mal einen ganz guten Übersicht und der Patient in Interaktion mit uns auch ein gutes Feedback-Mechanismus, um zu sehen, was passiert denn da wirklich mit meinem Blutzucker in Abhängigkeit von dem, was ich getan, was ich gegessen habe, wie ich mich auch fühle.
Das sind diese weißen Knöpfe, die man dann im Freibad immer am Oberarm sieht und wo man sich die App dann runterlädt, oder?
Genau, so, da gibt es verschiedene Hersteller und Oberarm ist ein möglicher Ort. Es gibt auch andere Orte, wo man die tragen kann, zum Beispiel am Bauch und dann in der Regel verbunden mit einer App auf dem Smartphone oder etwas klassischer mit einem Lesegerät, was dann da eine Funkverbindung letztlich hat zu diesem Sensor.
Hast du schon mal gemacht, Andi?
Nee, ich habe es nur bei meiner Mutter beobachtet.
Ja, die hat da jetzt vorübergehend, wir haben ja Thema Geburtsgewicht schon mal auch über meine Mutter gesprochen.
Tarek, du erinnerst dich.
Richtig, so anschaue ich. Was schätzte Tarek, wie war sein Geburtsgewicht? Wir haben schon mal über Adoleszenten, Adipositas gesprochen und ich habe mich geoutet, dass ich 5000 Gramm Geburtsgewicht hatte, was von der Expertin damals als ein klarer Risikofaktor für die Entwicklung einer späteren Adipositas kategorisiert wurde.
Ja, immer noch ein bisschen stolz raus, muss es sein.
Oder? Das sehen wir immer.
Na gut, ich habe wirklich gerne und häufig. Zurück zum Sensor. Ich habe das bei meiner Mutter beobachtet und Grüße gehen raus. Auch im fortgeschrittenen Lebensalter kommen die Patienten hervorragend mit diesem Sensor zurecht.
Auch mit der App und alles. Also das ist keine Sache, die jetzt nur junge oder postbariatrische Patienten für interessant halten könnten.
Aber einmal 54 Folgen hat es gedauert, bis Andi seine Mama grüßt.
Na, das stimmt. Ich habe sie schon gegrüßt. Interessierte Hörer können dann nachhören. Martin, du hast eben kurz so im Nebensatz erwähnt, der Glukosesensor taugt nicht zur Diagnose eines Spätdumping.
Genau, also.
Kannst du das ein bisschen ausführen noch?
Ja. Und ich fange hier nochmal ein Stückchen vorne an. Also das erste ist natürlich, dass wir uns ganz genau anhören, was der Patient denn da so berichtet. Wann tritt das auf? Ist das nüchtern, was nicht typisch wäre oder nach den Mahlzeiten? Wie lange ist die OP her? Ist relevant oder was man alles so fragen muss? Und dann natürlich die Symptomatik. Und dann wäre, oder was wir zuletzt gemacht haben, eben dieser Sensor, ein Screening-Tool, wo man schon mal eine Übersicht bekommt über das, was da mit dem Blutzucker wirklich passiert. Und dann aber nicht der Sensor alleine, sondern wirklich auch ein Protokoll, was der Patient führt, wo er aufschreibt, gibt es Symptomatik, was gibt es da für Symptomatik, hat er gegessen und was hat er gegessen, gibt es körperliche Aktivität zum Beispiel. Was auch ganz gut ist, diesen Sensor verblindet durchzuführen. Das heißt, dass der Patient gar nicht sieht, was da wirklich aktuell jetzt gerade gemessen wird. Man aber nachher mit ihm zusammen dann ganz offen den Verlauf anschaut und dann das versucht zu korrelieren, auch mit der Symptomatik. Vielleicht noch was zu dem Sensor. Und zwar, die sind gut, die sind zuverlässig, aber im unteren Glukosebereich sind die etwas ungenau. Weswegen wir dann auch immer empfehlen, dass wenn Symptomatik wirklich da ist, dass dann nochmal kapillär, also am Finger, der Blutzucker gemessen wird, um da nochmal einen etwas genaueren Wert hinzubekommen.
Genau.
Ja.
Darf ich dich da kurz, und willst du noch weiter was zur Diagnostik sagen?
Ich wäre dann zu den Bestätigungstests.
Ja, weiter, auf geht's.
Genau. Und dann früher war, oder was man noch findet, zumindest in der Literatur, was ich so nie angewendet habe, ist der orale Glukosetoleranztest, wo man wirklich dann eine hochkonzentrierte Zuckerlösung trinkt. Das ist ziemlich gemein, kann man sagen, weil das natürlich das Nahrungsmittel oder das ist, was wirklich dann am stärksten auch diese Symptome provoziert und vielleicht auch, je nachdem wie ausgeprägt das ist, auch nicht ganz ungefährlich sein kann, wirklich dann auch mit Blutdruckabfall und so weiter vergesellschaftet sein kann. Und was natürlich auch dem echten Leben etwas näher kommt, ist der sogenannte Mixed Meal Test. Das heißt, es gibt eine vordefinierte Mahlzeit, die dem Patienten zur Verfügung gestellt wird. Das findet dann im Spital oder eben in der Praxis statt, diese Diagnostik auch unter Überwachung. Und dann wird diese Mahlzeit in kurzer Zeit gegessen. Da sind Kohlenhydrate drin, Protein und Fett. Kann man sich vorstellen, zum Beispiel wie Joghurt mit Brötchen und Konfitüre und Butter als Beispiel.
Mm.
Genau. Ein leckeres Frühstück sozusagen. Auch wirklich morgens nüchtern durchzuführen. Und dann wird protokolliert, wie sich der Patient fühlt? Gibt es Symptome? Gibt es wirklich dann spezifische Symptome, eine Unterzuckerung? Und je nach, und natürlich wird der Blutzucker dokumentiert und je nachdem, wenn der Blutzucker wirklich dann sehr tief kommt, werden auch die genannten Hormone, also Insulin, Glukagon, nochmal mitgemessen und dann kann man nachher in der Auswertung wirklich dann sagen, okay, diese Mahlzeit hat jetzt wirklich eine relevante Unterzuckerung provoziert und die Insulinantwort war im Verhältnis zum Glukosewert oder zum Blutzuckerwert zu stark oder zum Beispiel die Glukagonsekretion, also die Gegenregulationssekretion war zu schwach ausgeprägt. Genau.
Also das Ganze ist nicht ganz so einfach durch ein Zuhören und mal zu dem Schluss kommen, das muss Dumping sein. Ich habe noch ein paar Fragen zu dem, was du im Verlauf gesagt hast. Die erste Frage, du hattest den Inkretin-Effekt erwähnt. Und dann hast du gesagt, es gibt so Signale, die den vermitteln, also Hormone, die die Insulinfreisetzung der Bauchspeicheldrüse stimulieren. Eins dieser Hormone kennen unsere Hörer sehr gut. Das ist GLP-1, oder? Das
genau.
Ist so der klassische Vertreter der Inkretin-Effekte. Jetzt werden ja GLP-1-Rezeptoranaloge auch gerne mittlerweile als Medikamente verschrieben.
Das ist richtig.
Haben die denn auch ein Dumping?
Nein, machen die nicht. Und insbesondere machen die auch keine Unterzuckerung. Das sind sehr sichere Medikamente. Darf man auch wirklich nicht verwechseln jetzt mit Insulintherapie. Wenn Patienten diese Medikamente verwenden, dann muss nicht darauf aufgepasst werden, dass da jetzt Unterzuckerung entsteht. Man muss sich ja vorstellen, das sind Medikamente, die einmal in der Woche gespritzt werden. Das heißt, das ist eine längerfristige Wirkung und nicht ein von jetzt auf gleich ganz viel sozusagen. Interessanterweise gibt es auch Ansätze, diese Medikamente, obwohl das jetzt etwas paradox klingt, als Therapieoption zu verwenden für das Dumping. Warum das funktioniert? Möglicherweise, weil gewisse Nahrungsmittel, die es eher triggern würden, dann weniger aufgenommen werden. Das ist eine Erklärung. Und weil eben die Daueraktivierung von den Rezeptoren dann dazu führt, dass da nicht mehr so akut viel passieren kann. Genau.
Also ich habe noch zwei Fragen, Andi. Kleiner Blick. Inkretin-Effekt, GLP-1, keine Gefahr bei den Medikamenten. Das Zweite, was du beschrieben hattest, dass es zu einer Stressreaktion kommt, oder? Das ist ja unangenehm. Also der Körper versucht, diesen Unterzugzustand zu signalisieren. Du musst jetzt was unternehmen, das kann so nicht weitergehen. Was mir nie so richtig klar ist, und es gibt Beispiele aus der einen als auch in der anderen Richtung, wenn ich einen Unterzucker habe, dann bin ich ja maximal unkontrolliert bei der Wahl meiner Nahrungsmittel. Ich brauche einfach Kalorien. Alles, was mir vor die Flinte kommt, wird gegessen.
Du bist immer unkontrolliert in der Wahl deiner Nahrungsmittel.
Das stimmt. Ist richtig, ich bin permanent im Unterzucker sozusagen. Patienten, sagen wir jetzt mal nach einer Magen-Bypass-Operation, die an schwerem Dumping leiden. Wie ist bei diesem Patienten der Gewichtsverlauf? Reagieren die auf diese Unterzuckerzustände durch einen unkontrollierten Genuss von hochkalorischen Lebensmitteln, so wie ich, was dann zu einem Gewichtsanstieg führen würde? Oder, und das habe ich auch schon oft gehört, ist diese Situation der Stressreaktion so unangenehm, dass die Patienten das Essen vermeiden und dadurch dann dauerhaft mehr Gewicht verlieren? Was ist deine Erfahrung, Martin?
Also man kann zusammenfassend sagen, dass prinzipiell beides möglich ist. Und das eine...
Danke.
Genau. Also natürlich, wenn das sehr einschränkend ist, dann kann das zur Vermeidung von Nahrung führen und auch wirklich zur Gewichtsabnahme, zu Mangelernährungszuständen, was dann eben auch unsererseits ernährungsmedizinisch mit betreut werden muss, damit das nicht in eine andere gefährliche Richtung läuft sozusagen. Das andere ist natürlich, wenn man weiß, okay, ich reagiere oder ich kann es schaffen, diesen Zustand zu stabilisieren, indem ich gewisse Nahrungsmittel zu mir nehme. Wenn das dann natürlich hochfrequent stattfindet, dann kann auch die Energiebilanz und damit das Gewicht nachher positiv, also nach oben wiederum verlaufen. Genau.
Und die dritte Frage, die mir noch unter den Nägeln brennt, und das kannst du vielleicht auch beantworten, Andi, weil du warst ja auch lange in Deutschland, die Indikation zu unterschiedlichen OP-Verfahren. Für unterschiedliche Berufsgruppen ist ja immer mal wieder ein Thema. Und da spielt
dieser Unterzucker bis hin zur Extremform, die Martin beschrieben hat, mit der Neuroglykopenie eine wichtige Rolle. So mein Kenntnisstand war, dass es zumindest eine Zeit lang diskutiert wurde, dass zum Beispiel Patientinnen und Patienten, die im öffentlichen Verkehr andere Menschen durch die Gegend kutschieren, Typ Busfahrer, keinen Magenbypass bekommen haben.
Das stimmt, das haben wir in Deutschland auch tatsächlich so gemacht. Kranführer, Busfahrer, LKW-Fahrer, das waren durchaus Indikationen zu sagen, ja, Magenbypass hat eine gewisse Gefährdung, machen wir eher nicht, eher Schlauchmagen, weil die Wahrscheinlichkeit für die geschilderten Dumpingprobleme, also die postprandiale Hypoglykämie und damit all die Symptome, die Martin jetzt schon aufgelistet hat, deutlich niedriger ist. Gibt es da Daten zu, Martin? Oder ist das einfach nur so aus der hohlen Hand geschossen?
Du meinst, das ist wahrscheinlicher beim Bypass-Auftritt? Genau, so vielleicht etwas wahrscheinlicher, aber nicht viel wahrscheinlicher, kann man sagen.
Ja, sehr salomonisch. Ja, würdest du sagen, also vor dieser salomonischen Antwort, dass dieses Vorgehen deiner Meinung nach gerechtfertigt ist?
Ich würde es jetzt nicht als Ausschlusskriterium anführen.
Also du hättest jetzt auch keine Schwierigkeit, bei einem Busfahrer mit einem schwer kontrollierbaren Typ 1 oder Typ 2 Diabetes einen Magenbypass zu machen, weil die Benefits auf die diabetische Situation die Gefahr eines Dumpings deutlich überwiegen.
Genau, also da aus meiner Sicht spricht er jetzt per se oder prinzipiell nichts dagegen. Es geht halt einfach nur darum, dass man natürlich dann sehr engmaschig mit dem Patienten auch zusammenarbeiten muss, um dem Problem zuvorzukommen oder damit es auch gar nicht so weit kommt. Hat viel mit Ernährungsoptimierung zu tun. Falls es doch dazu käme, gibt es auch die Möglichkeit, dass man den genannten Sensor nicht nur zur Diagnostik einsetzt, sondern auch therapeutisch oder so als Feedback-Mechanismus nutzen kann, damit die Patientin, der Patient letztlich sieht, okay, wenn ich das und das Nahrungsmittel zu mir nehme und dann nenne ich jetzt nochmal den von mir aus die Cola oder den Fruchtsaft, dann passiert da sehr viel mit meinem Glukoseverlauf. Wenn ich aber andere Nahrungsmittel zu mir nehme oder Kombination verschiedener Makronährstoffe, dann sieht das schon ganz anders aus. Und das kann auch sehr edukativ sein. Solche Sensoren können, wenn es wirklich notwendig ist, auch mit Alarmen versehen werden, dass wenn der Zucker zu schnell sinkt, wenn er zu tief ist, dass dann der Patient gewarnt wird. Häufig ist eben auch, wenn das Problem relevant ist, die Wahrnehmung gar nicht mehr so wie beim Durchschnittsmenschen, oder? Also wenn du und ich tiefen Blutzucker hätten, zum Beispiel, weil man uns Insulin gespritzt hat, was wir nicht brauchen, dann ist das sehr schnell großer Stress und schon ab relativ hohen Werten. Wenn man aber das gewöhnt ist, dass das immer wieder auftritt, dann merkt der Körper das gar nicht mehr so stark. Und dann kann der Sensor da gut helfen, quasi sicher damit umzugehen und zum Beispiel auch eine Fahrfähigkeit wiederherzustellen tatsächlich.
Ist es diese Hypoglycemic Unawareness, von der man dann auch gerne nachts spricht? Also man spricht nicht davon nachts, aber sie taucht nachts auf.
Genau, verminderte Wahrnehmung, ja. Verminderte Symptomatik. Der Patient merkt gar nicht mehr so genau, dass der Zucker jetzt schon in einem kritischen Bereich gerutscht ist.
Jetzt sagen wir ja die ganze Zeit, dass Schlauchmagen ein geringeres Risiko hat für ein Dumping-Syndrom, also ein Spätdumping. Und wir haben am Anfang gelernt, das Dumping tritt deshalb auf, weil der Nahrungsbrei relativ schnell ohne Magenpförtner, ohne Magenausgang in den Dünndarm rauscht. Das ist ja beim Schlauchmagen nicht so. Also da ist der Magenpförtner, also der Magenausgang, noch erhalten. Das Essen vermischt sich sehr rasch mit der Magensäure, die noch da ist, und geht dann einen ganz normalen Weg über den Zwölffingerdarm. Gibt es denn beim Schlauchmagen, offensichtlich ja auch das Dumping-Syndrom, andere Mechanismen, die pathophysiologisch von der Entstehung des Dumping-Syndroms betrachtet eine Rolle spielen?
Genau, also wie gesagt, es kann schon auch auftreten, oder? Also es ist jetzt nicht eine Sache, die isoliert nur beim Bypass stattfindet. Was man sich vorstellen kann, und das wisst ihr natürlich viel besser als ich, man reduziert ja relevant das Magenvolumen, ich denke so vielleicht auf 20-25% von dem, was vorher da war. Und das heißt, da ist eine viel geringere Reservoirfunktion erstmal vorhanden. Der Magen kann sich auch nicht mehr so ausdehnen, wie das vorher der Fall war. Das heißt, wenn man dann wirklich zu große Nahrungsmittelmengen auch zu schnell aufnimmt, dann rauscht das nachher genauso durch, trotz dass der Pylorus noch vorhanden ist. Und damit kann es eben auch entsprechende Probleme machen.
Gibt es da Untersuchungen, Marco, über die Magenentleerungsgeschwindigkeit nach Schlauchmagen?
Beschleunigt nach dem Schlauch.
Wie viel sprechen wir da, Beschleunigung? Kannst du das abschätzen?
Also das müsste ich jetzt raten.
Das lassen wir, das machen wir sonst den ganzen Tag auf, oder?
Ja, genau. So 100 Mal würde ich sagen.
Ungefähr. Du hast aber von Ernährungsumstellung gesprochen und Makronährstoffe. Jetzt sind ja viele Zuhörerinnen und Zuhörer keine medizinischen Experten. Deswegen stelle ich mal die Frage, wie sieht denn dann so eine Ernährungsumstellung konkret aus?
Also um das Dumping zu vermeiden.
Genau, oder eben auch zu therapieren, wenn es schon dazu gekommen ist. Oder also natürlich versuchen wir, dem Problem immer zuvorzukommen. Wenn die Patienten operiert werden, werden die durch euch chirurgisch engmaschig weiter betreut, internistisch oder endokrinologisch durch uns. Und aber auch die Ernährungsberatung spielt eine ganz große Rolle, um den Patienten quasi auf die neue Situation vorzubereiten oder eben dann auch da zur Hilfe zu stehen, wie damit umzugehen ist am besten, genau. Und man kann so verschiedene Dinge nennen. Und das eine ist zum Beispiel, dass, wenn wir jetzt von den Kohlenhydraten sprechen, dann geht's, dass man die Quantität und die Qualität optimiert. Das heißt, die Kohlenhydratmenge pro Hauptmahlzeit zum Beispiel sollte nicht zu viel sein. Man sagt so von vielleicht bis 30 Gramm pro Hauptmahlzeit. Bei Snacks eher weniger, vielleicht die Hälfte. Und dann ist aber auch ganz wichtig die Qualität. Wir hatten vorhin darüber gesprochen, dass es natürlich die kurzkettigen Kohlenhydrate oder Einfachzucker gibt. Und nochmal erwähnt, die Maximalvariante wäre eben das Süßgetränk, wo das wirklich dann ganz milde durchrauscht. Und dann dagegen am anderen Ende vom Spektrum sind dann die komplexeren Kohlenhydrate. Also alles, was zum Beispiel Vollkornprodukte ist, alles, was in Richtung Gemüse geht, wo im Verhältnis zum Kohlenhydratanteil der Ballaststoffanteil relativ hoch ist. Man kann auch da, wenn man gerne Zahlen mag, kann man sagen, man möchte idealerweise so ein Verhältnis von 5:1 hinbekommen. Das heißt, pro 100 Gramm Kohlenhydrate, die man aufnimmt, insgesamt möchte man 20 Gramm Ballaststoffe mit aufnehmen. Das zum Thema Kohlenhydrate. Und dadurch, dass letztlich die Nahrungs- oder die Größe der Hauptmahlzeit geringer wird, das nachher auch zur Konsequenz, dass man etwas häufiger isst in der Regel, um natürlich nicht jetzt zu schnell Gewicht zu verlieren. Und was auch ganz wichtig ist, ist die Kombination mit anderen Makronährstoffen, weil das hat einen relevanten Einfluss auf die Dynamik von der Verdauung. Das heißt, wenn wir auch Eiweiß, wenn wir auch Fette dazu nehmen und eben die genannten Ballaststoffe mit den Kohlenhydraten kombinieren, wenn man jetzt die Ballaststoffe mal noch als vierten Makronährstoff vielleicht nennen kann, führt das letztlich dazu, dass die Verdauung etwas langsamer stattfindet, dass die Dynamik nicht ganz so schnell ist und dass dann weniger stark zu diesen Schwankungen kommen kann. Genau.
Was würdest du sagen? Also wir sind ja jetzt von der Diagnostik und den Symptomen auf die Therapie gekommen, oder? Wie viele Fälle deiner Meinung nach an Dumping oder deiner Erfahrung nach lassen sich denn mit so einer sehr relativ unaufwendigen Umstellung in der Ernährung kontrollieren?
Aus meiner Sicht eigentlich die allermeisten.
Ja.
Das muss man sagen. Also, dass man wirklich dazu kommt, jetzt Medikamente einsetzen zu müssen oder vielleicht sogar nochmal zu operieren aus diesem Grund, das ist sehr selten.
Also,
genau.
Also, dann lass uns doch nochmal kurz bei der Ernährungsumstellung bleiben, weil, Kohlenhydrate, ist ja nicht immer so einfach nachzuvollziehen. Also wenn ich jetzt ein Stück Schokolade esse und eine Cola dazu trinke, da brauche ich jetzt keinen längeren Studiengang, um zu verstehen, dass das wahrscheinlich suboptimal ist in Sachen kurzkettigen Kohlenhydraten.
Die Zuhörerinnen und Zuhörer müssen wir aber informieren, dass du dich überwiegend aus Baguettes aus dem Automaten oben ernährst, deren Haltbarkeit 5 bis 6 Monate ist. Ja?
Das stimmt. Ja, aber es ist, ja, das ist ein anderes Thema. Ich versuche das den ganzen Tag rauszuzögern und abends bin ich dann in dieser Cortisol-induzierten Stressreaktion, habe die Kontrolle komplett verloren und esse dann den Automaten leer. Ja, das ist richtig.
Danke für den Hinweis, Tarek.
Bitteschön.
Aber es gibt ja, wenn wir jetzt von der Schoko und der Cola mal weggehen, auch Nahrungsmittel, wo man als Laie denken würde, die sind gesund, die sind vollkommen ungefährlich. Ich denke da an diverse Obstsorten zum Beispiel, die aber ganz formidable Induktoren für eine Dumping-Symptomatik sind. Welche Möglichkeit habe ich denn als Patient, irgendwie mit einer Tabelle beispielsweise mal nachzulesen, gutes Nahrungsmittel, weniger gutes Nahrungsmittel? Ich erinnere mich dunkel, dass der Begriff glykämischer Index da eine wichtige Rolle spielt. Kannst du den Patienten da was an die Hand geben, empfehlen? Wo kann man da nachlesen?
Genau, so glykämischer Index, sagst du ein bisschen was über die Dynamik aus? Was hat letztlich das Nahrungsmittel für eine Auswirkung? Was wir eigentlich ganz gerne machen oder auch die Ernährungsberatung zusammen, dass man wirklich auch mal zum Beispiel App-basiert ein paar Tage lang die Patienten noch tracken lässt. Oder man kann dann dokumentieren, was da gegessen wird und hat dann häufig eine sehr schnelle, sehr gute Aufschlüsselung über die genauen Eigenschaften von diesem Nahrungsmittel einfach in der App. Kann das dann natürlich auch wieder besprechen kommen, zusammen mit der Ernährungsberatung, zusammen mit uns. Und dann so Schritt für Schritt eher ungünstige Nahrungsmittel herausfiltern. Vielleicht auch in Kombination damit zu einem Sensor, oder man beobachtet sich, wie ist die Symptomatik, wie ist der Glukoseverlauf am Sensor, was habe ich gegessen, und kann dann so eben Schritt für Schritt in die richtige Richtung gehen. Genau.
Ist es auch möglich, dass gewisse Nahrungsmittel beim Tarek jetzt ein starkes Dumping auslösen, beim nächsten Patienten aber gar nicht?
Eine gewisse Individualität ist sicherlich auch vorhanden, ja, das kann man so sagen. Ja.
Das hört man nämlich auch immer wieder, oder? Dass so, also ich kann das nicht essen, aber ich kann das nicht essen. Ja, das ist für mich vollkommen unproblematisch. Also es ist schon auch sinnvoll, sich da mit jedem Patienten einzeln und individuell die Zeit zu nehmen und da zu gucken, was da was auslöst.
Aber diese App bekommen die Patienten bei euch dann während der Beratung beziehungsweise während der Untersuchung? Und
genau, es gibt so ein paar kommerzielle Apps, die ich jetzt natürlich nicht nennen möchte. Da kann man auch mal eine kostenlose Probeversion für 1-2 Wochen einfach machen, und wenn das einem gut gefällt, dann das selber bezahlen. Es gibt meiner Meinung nach, soweit ich informiert bin, nicht unbedingt was von der Kasse getragen wird, aber es gibt verschiedene gute Möglichkeiten, mit denen man dann einfach Erfahrung sammeln kann. Genau. Und auch zusammen installieren und ja.
Was passiert denn, wenn Patienten trotz der Umstellung von Ernährung weiterhin das Problem des Dumping haben? Gibt es andere Möglichkeiten, also Eskalation der Therapie, Stichwort?
Genau, dann landen wir eigentlich bei der medikamentösen Therapie. Und das erste Mittel der Wahl wäre die sogenannte Acarbose. Das ist ein Medikament, was früher bei der Diabetestherapie eingesetzt wurde, heutzutage nicht mehr so arg, weil das im Verhältnis zu anderen Präparaten und zur Wirkung dann doch eher mit gewissen Nebenwirkungen verbunden ist.
Glucobay hieß es, ne?
Genau. Kriegt man in der Schweiz auch gar nicht so einfach. Wir importieren das dann in der Regel über die internationale Apotheke aus Deutschland. Und man muss eben leider auch die Kasse fragen, weil all diese Medikamente, die man da potenziell verwenden kann, offiziell gar nicht so richtig zugelassen sind für diese Indikation. Genau. Was macht das Medikament? Das ist letztlich ein Enzymhemmer, das heißt, es vermindert die Aufspaltung oder behindert die Aufspaltung von komplexeren Kohlenhydraten im Darm und führt letztlich dazu, dass eben diese Glukosedynamik, dass der Einfachzucker nicht so schnell ins Blut gelangt, dass die Glukosedynamik nicht so stark ausfällt. Und das Problem ist aber, dadurch, dass eben diese Kohlenhydrate unverdaut bleiben, dann gehen die weiter in den Dickdarm, werden dann dort teilweise durch Bakterien zersetzt und können dann zu verschiedenen Beschwerden führen, zum Beispiel ausgeprägte Blähungen, vielleicht auch Durchfälle, andere Bauchbeschwerden. Genau. Deswegen fängt man in der Regel niedrig an, dieses Medikament zu den Mahlzeiten zu verwenden, und steigert dann so langsam je nach Toleranz. Aber das ist leider häufig ein Präparat, was Patienten eben nicht so gerne mögen wegen der Nebenwirkungen. Genau.
Stichwort Biogasanlage im häuslichen Umfeld. Wahrscheinlich.
Es würde viele deiner Probleme lösen, wenn du das Acarbose einfach mal absetzt und hörst. Okay, also Acarbose, was gibt's noch?
Genau, Mittel der zweiten Wahl wäre das Octreotide oder Somatostatin-Analoga. Somatostatin ist so ein bisschen das bremsende Hormon im Verdauungstrakt. Und was das letztlich macht, ist, man muss das spritzen. Man würde mit einem kurzwirksamen Präparat in der Regel anfangen, was man dann zu den Mahlzeiten und vor den Mahlzeiten verwendet. Ist auch relativ aufwendig. Muss ich euch vorstellen, vor jeder größeren Mahlzeit so eine Spritze in das Unterhautfettgewebe zu applizieren.
Und teuer auch, gell?
Und auch mit relevanten Kosten verbunden. Auch da, das wird nicht per se bezahlt, aber wenn man gute Argumente hat, wenn wirklich jetzt nichts anderes bisher genützt hat, dann kriegt man in der Regel auch die Kasse mit ins Boot für dieses Medikament.
Genau. Mhm.
Genau, das heißt, man würde da diese kurzwirksame Variante verwenden, würde das Spritzen ins Unterhautfettgewebe. Wenn das dann gut funktioniert, dann kann man sich überlegen, ob man nachher auf so ein Depotpräparat wechselt, was man dann nur monatlich verwendet. Genau. Das ist eine weitere Option.
Habt ihr noch einen Pfeil im Köcher oder war das jetzt?
Audiokommentar, der Martin nickt selbstbewusst und wartet darauf, kann gar nicht warten mit der Antwort.
Jetzt kommt the newest kid in the block.
Man muss sagen, was danach kommt, da sind die Daten auch noch nicht so wahnsinnig überzeugend oder es gibt so Dinge, die man dann probieren kann. Das eine sind eben diese Incretin-Mimetika oder GLP-1-Analoga, die wir vorhin schon besprochen hatten, was wirklich auch teilweise hilft und was auch zum Beispiel, wenn jetzt das Gewicht im Rahmen von dann zu viel kompensatorischem Essen wieder angestiegen ist, auch da natürlich helfen kann, was helfen kann, weniger von den ungünstigen Nahrungsmitteln möglicherweise zu sich zu nehmen. Es gibt eine andere Stoffklasse, das sind die SGLT2-Inhibitoren. Und da insbesondere ein Wirkstoff, das ist das Canagliflozin. Das wirkt nämlich nicht nur in der Niere, also vielleicht kurze Erklärung. Diese Stoffklasse ist auch ein Diabetesmedikament, was beim Typ 2 in der Regel eingesetzt wird, was dazu führt, dass vermehrt Blutzucker über den Urin, über die Niere ausgeschieden werden kann und dadurch den Blutzucker verbessert, gerade nach der Nahrungsaufnahme. Es gibt da ein spezielles Präparat, heißt Canagliflozin. Wenn man das in höherer Dosierung verwendet, dann wirkt das auch auf einen Transporter SGLT1 im Darm. Das heißt, dann wird dort die Glucose gar nicht so stark aufgenommen und das kann auch helfen.
Was auch Blähung?
Das macht in der Regel keine Blähung, genau.
Was auf jeden Fall hilft, das geht an die Zuhörerinnen und Zuhörer, ist, sich des Problems anzunehmen, ne? Denn sehr viele spielen ja dieses Problem herunter und nehmen das wahrscheinlich als Gott gegeben hin. Was ich aus dieser Folge nehme, es gibt Möglichkeiten, ne?
Viele sind ja teilweise, das hören wir auch immer wieder, fast ein bisschen enttäuscht, dass sie gar kein Dumping haben, weil sie die Vorstellung haben, dass dieser Strafmechanismus, wenn ich mich falsch ernähre, helfen soll, sich an die vermeintlichen Regeln nach einer Bypass-Operation besser halten zu können.
Ja, so einen gewissen verhaltenstherapeutischen Effekt hat Dumping sicherlich. Also, das
ist aber keine gewollter Wirkmechanismus.
Ja, und natürlich auch schwer zu dosieren, würde ich jetzt mal sagen. Ich habe bis jetzt zumindest noch nicht von einem Patienten erfahren oder erlebt, der sein Dumping-Syndrom wie so eine Art Therapie individuell steuert, so je nach Gewichtsverlauf. Also das wäre mir neu.
Ja. Aber bevor der ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, der Martin hat sicher gemerkt, der Tarik hat jetzt schon mal so leicht begonnen, die Folge so zu beenden. Bevor das kommt, würde ich die ganz große Schleife nochmal versuchen zu schließen. Also, wir haben über Spätdumping gesprochen, über vermeintliche Mechanismen, wie es entsteht, was man als Patient tun kann, Ernährung umstellen, Ernährung umstellen, Ernährung umstellen. Dann kommen die Medikamente. Über die Operationen oder die endoskopischen Verfahren sprechen wir jetzt aus Zeitgründen mal nicht. Wir hatten ja ganz am Anfang auch noch das Frühdumping erwähnt. Wollen wir zumindest mal kurz erläutern, was das ist?
Sehr gerne als Ergänzung, genau. Früh, was heißt das? Also zum einen, dass es eben nach der Nahrungsaufnahme nicht erst eine bis drei Stunden danach, sondern relativ schnell auftritt. Also in der Regel innerhalb der ersten Stunde, innerhalb der ersten 30 Minuten. Auch das kann bei diesem sogenannten Mixed-Meal-Test letztlich mit erfasst werden. Da ist der Mechanismus aber so ein bisschen ein anderer. Also da geht es nicht um die Unterzuckerung. Der Grund ist der gleiche oder letztlich die Nahrung geht zu schnell in den Darm. Und man muss sich das so vorstellen, wenn da ganz viele kleine Teilchen in der Nahrung drin sind, dann hat das eine hohe Osmolarität oder und dann in der Regel höher als das, was im Blut ist. Und die Physik möchte sozusagen dann, dass das ausgeglichen ist, dass überall die gleiche Teilchendichte vorherrscht. Und es kommt aus diesem Grund, wenn dann wirklich dieser Nahrungsbrei im Darm ist, kommt es zu einem Flüssigkeitseinstrom aus dem Kreislaufsystem, aus dem Blut in den Darm. Was dann zum einen dazu führt, dass es dort lokal zu einer Dehnung kommt. Und zum anderen natürlich dazu führt, was dann eben Bauchbeschwerden machen kann, und zum anderen eben dazu führt, dass dadurch, dass dann weniger Flüssigkeit im Blut vorhanden ist, das Blutvolumen gesenkt wird, dass man dann wirklich auch einen niedrigen Blutdruck bekommen kann mit entsprechender Symptomatik. Genau. Also gleiche Ursache, etwas andere Pathophysiologie, die dahinter steckt. Und die Therapie, kann man aber zusammenfassend sagen, geht in die gleiche Richtung.
Häufiger als Spätdumping oder weniger häufig?
Häufig in der Anfangsphase nach der Operation, aber häufig durch die entsprechende Ernährungsanpassung dann auch nur passagier vorhanden. Das heißt, man kommt da in der Regel, werden die Leute, wenn sie das entwickelt, sollen auch wieder los.
Und also ist das wie eine nicht verhinderbare Sequenz, dass wenn ich mich so ernähre, wie ich mich nicht ernähren sollte, dass ich dann nach einer halben Stunde erstmal vom Frühdumping getroffen werde und wenn ich das dann überstanden habe, kommt nach anderthalb, zwei Stunden das Spätdumping noch oben drauf. Oder gibt es auch Patienten, die nur Frühdumping, aber kein Spätdumping und Patienten, die nur Spätdumping, aber kein Frühdumping haben?
Also das eine bedingt nicht unbedingt das andere. Das kann durchaus auch separat auftreten, ganz genau. Gerade eben auch, weil das im Verlauf nach der OP so ein bisschen andere Zeitpunkte typischerweise sind, wann das eigentlich vorkommt, genau.
Ja, Jungs, meine Fragen werden beantwortet. Ich weiß nicht, wie sieht's bei euch aus?
Meine auch. Es war zum ersten Mal, ist mir das mit dem Thema Dumping richtig vernünftig erklärt worden.
Cool. Und wie lange ist deine OP her?
15 Jahre.
Ja, na. Das diskutieren wir dann in der nächsten Folge, was das für deine postbariatrische Betreuung bedeutet. Also vielen Dank, Martin. Das war sehr aufschlussreich und ein wichtiges Thema für all unsere Hörerinnen und Hörer.
Herzlichen Dank fürs Dasein. Danke.
Vielen Dank für die Einladung und ich bin gespannt schon auf die nächste Folge.
Und liebe Hörerinnen und Hörer, ich muss das prüfen, aber wenn diese Folge Philipp Rösler vom Thron stoßen sollte, wird daraus ein Zweiteiler. So einfach ist das.
Ja, was sollen wir sagen?
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.
Vielen Dank, dass du bis hierhin zugehört hast. Wenn du etwas zurückgeben möchtest, dann lass gerne eine Bewertung da. Das geht in Apple Podcast mit einer Sternebewertung und oder Rezension oder in Spotify mit einer Sternebewertung in der mobilen Ansicht. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.